Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürich Schaffhausen. Neue Stufe von der Fangewalt. Hinter der brutalen Schlägerei vom Wochenende Zürlichen sind Anhänger der Kloten-Flyers gestanden. Bedingte Haftstrafe, eher milde Urteil im Prozess gegen Zürcher Hells Angels. Die Reformierten reformieren sich. Kleinere Kirchengemeinden im Kanton Zürich sollen zusammengelegt werden. Farb- und Imagewechsel. Die Schaffhauser SVP will sich von der Mutterpartei abgrenzen. Das Wetter morgen in der Nacht und am Morgen Regen. Am Nachmittag tut es auf, Temperaturen um 14 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Gewalt unter Sportfans ist zwar kein neues Phänomen. Das, was am Wochenende nach dem Hockey-Derby Kloten ZSC passiert ist, das hat es aber so noch nie gegeben. 30 bis 40 Personen haben das Oerlikon ein einziger ZSC-Fan spitalreif geprügelt. Täter sind offenbar Kloten-Fan gewesen. Die Clubleitung der Flyers zeigt sich betroffen und distanziert sich. Roger Steinemann.
Im Moment weiss man immer noch nicht, wie das vor einem Pub zu Oerlikon genau abgelaufen ist. Das 18-jährige Opfer liegt mit schweren Kopfverletzungen im Spital und ist noch nicht ansprechbar. Dass da 30, 40 Anhänger vom einen Club auf einen einzelnen Fan einprügeln, gibt es denken. Auch dem Geschäftsführer der Kloten-Flyers, Wolfgang Schickli.
Ich finde das absolut verurteilen und ich denke, in dem Zusammenhang das Wort Fan ins Maul nehmen, ist eigentlich quasi wie ein Schimpfwort, weil die Leute, die das gemacht haben, die dürfen sich einfach schlicht und einfach nicht als Fan bezeichnen. Das ist dumm, das ist fahrlässig, wo man die Gesundheit von einem anderen Mensch so fahrlässig in Kauf nimmt. Das ist einfach absolut verwerflich und wir verurteilen die Gewalt aufs Schärfste.
Ausschreitungen sind etwas, wo wieder mehr auch im Eishockey vorkommen. Auch im Umfeld der Kloten-Flyers. Zum konkreten Vorfall Zürlichen will sich der Bruno Keller, Chef der Sicherheitspolizei im Kanton Zürich, nicht äussern. Zu der Entwicklung meint er aber.
Man kann es so sagen, in den letzten paar Jahren haben wir tendenziell eine Zunahme der Gewaltbereitschaft gehabt, auch im Umfeld von Eishockeyspielen. Und wir haben dann festgestellt, dass die Hemmschwelle für die Anwendung von Gewalt gesunken ist.
Die Gewalt geht dabei immer von ein paar wenigen aus. Und in der Regel bricht die Gewalt außerhalb der Stadien aus. In den Stadien haben die Vereine wie die Kloten-Flyers gerade in baulicher Hinsicht einiges unternommen, um Ausschreitungen zu verhindern. Der Wolfgang Schickli gibt sich aber selbstkritisch.
Egal, was man für bauliche Massnahmen macht, wenn man den Dialog nicht pflegt, und ich glaube, das hat man in der Vergangenheit wirklich vernachlässigt, dann kann man bauen, was man will, dann nützt man der Sicherheit überhaupt nicht. Und Sicherheit in einem Stadion läuft primär einfach über Dialog.
Der Zufall will, dass gerade seit letzten Wochen auch der harte Kern der Kloten-Fans, die sogenannten Ultras, einen Delegierten haben. Eine Kontaktperson, die die Clubleitung den Dialog mit ihnen pflegen kann. So, wie sie das mit der gemässigten Fangruppe schon seit einem Zeitli macht. Auf heute Abend ist jetzt laut Wolfgang Schickli ein Treffen von den verschiedenen Fangruppierungen von den Flyers und vom ZSC angesetzt. Es geht darum,
dass jetzt aus dem Vorfall, der jetzt da passiert ist, es nicht weiter eskaliert, dass nicht da jetzt ein Schwellbrand entsteht, der dann irgendwie noch zum Lodern kommt. Und da sind auch beide Fangruppierungen vom ZSC und vom EAC Kloten bereit, aufeinander zuzugehen und eine gemeinsame Erklärung auch abzugeben und zu sagen, dass man sich von so etwas distanziert. Das darf einfach nicht mehr passieren und da braucht es einfach beide Fangruppierungen vom ZSC und von der EAC Kloten.
Bei der Polizei hat sich gestern ein 23-jähriger Mann selber gestellt, der dem Übergriff vom Wochenende auf den ZSC-Fan beteiligt war. Für ihn hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragt. Die Polizei hofft, dass sich noch mehr von sich aus meldet. Sie sucht ihrerseits Zeugen und geht verschiedene Hinweise auf die übrigen Täter nach.
Der ehemalige Chef der Zürcher Hells Angels ist vom Bundesstrafgericht zu Bellinzona zu einer bedingten Haftstrafe von 2 Jahren verurteilt worden. Das wegen Marihuanahandel und anderen Delikten. Für 2 Mitanklagte hat es ebenfalls bedingte Strafen gegeben. Das Verfahren gegen den 4. Anklagte ist eingestellt worden. Alexander Grass, Tessin-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Wie haben die Richter heute Nachmittag die Urteile begründet?
Ja, mir ist zuerst einmal der Ton von der Gerichtspräsidentin Miriam Forni aufgefallen. Betont sachlich hat sie das alles vorgetragen, hat darauf verzichtet, die kriminelle Energie von der Beschuldigten zu schildern, wie man das just manchmal bei unter als Begründung so gehört. Dann hat sie erklärt eben, dass die 10 Jahre lange Verfahrensdauer einfach stark strafmindernd gewirkt hat. Nur in einem Teil von den Anklagevorwürfen hat es dann einen Schuldspruch gegeben, wegen Verjährung oder auch darum, weil ein Überfall auf einen Geldtransporter straflos ist, weil die Täter ja auf ihre Idee verzichtet haben damals. Was geblieben sind Hanfdelikte, also qualifizierte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und dann versuchte Erpressung im Sexmilieu und versuchte Freiheitsberaubung und Entführung im Zusammenhang mit einem Töpfdiebstahl.
Die Bundesanwaltschaft hat den Prozess bedeutend höhere Strafen gefordert und ursprünglich sind eben auch die Vorwürfe viel, viel gravierender gewesen. Was bedeutet denn das Urteil jetzt für die Bundesanwaltschaft?
Ja, tatsächlich liegen die Anträge und das Urteil weit auseinander. Nehmen wir den Hauptanklagten, den wir vorher in der Moderation gehört haben. Die Staatsanwältin hat damals gefordert, 3,75 Jahre. Jetzt im Urteil haben wir 24 Monate bedingt. Ich habe die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frau Janet Balmer, angefragt, warum sie denn trotzdem zufrieden ist.
Die Bundesanwaltschaft ist zufrieden mit der Beurteilung des Gerichts. Ein wichtiger Punkt ist vor allem, dass sich das Gericht klar zur Verwertbarkeit der Überwachungsmaßnahmen geäußert hat.
Das klingt ein bisschen technisch, aber was sie da meint, das sind die Zehntausende von Video- und Audiomitschnitten, die bei dem riesigen Lauschangriff gegen die Hells Angels dann gesammelt worden sind. Das ist im Verfahren umstritten gewesen. Man muss sich erinnern, die Abhörmaßnahmen sind ja eingeleitet worden wegen dem Verdacht auf kriminelle Organisation. Da hat es dann nie Beweis gegeben, aber dafür kriminalistische Zufallsfunde von dem Mitlosen her. Und eben die Hanfdelikte sind so rausgekommen. Und das ist verwertbar gewesen und das ist für die Bundesanwaltschaft ein positiver Punkt.
Also die Bundesanwaltschaft ist zufrieden und die Verteidigung?
Ja, der Valentin Landmann ist der Verteidiger vom Hauptbeschuldigten. Er akzeptiert das Urteil, will also nicht weiterziehen. Hören wir bei ihm zu.
Es ist der letzte Akt eines Trauerspiels. Die ganze Sache hat 10 Jahre gedauert. Sie endet mit 2 Verurteilungen zu bedingten Freiheitsstrafen, mit 1 Verurteilung zu einer bedingten Geldstrafe und mit 1 Einstellung des Verfahrens. Das war der große Krieg gegen die organisierte Kriminalität.
Also eine gewisse Bitterkeit ist da rauszuhören. Der Herr Landmann hat einmal mehr betont, eben das Verfahren sei für ihn eben ein Symbol für eine Ermittlung, die aus dem Ruder gelaufen ist. Und tatsächlich geht das Verfahren auf Zeiten zurück von dem Bundesanwalt Valentin Roschacher. Lucien Fogge, die Staatsanwältin des Bundes in diesem Verfahren, hat also keinen beneidenswerten Job gehabt, finde ich. Sie hat das Verfahren übernommen, in das vorher immerhin 4 Untersuchungsrichter involviert gewesen sind. Eine undankbare Aufgabe, würde ich meinen.
Der Alexander Grass vom Gerichtsurteil gegen die Hells Angels in Bellinzona. Credit Suisse zahlt 19 Millionen Franken an Kanton Zürich. Die Bank und der Kanton haben sich außergerichtlich einigen. Hintergrund: zwischen 1999 und 2003 hat CS bei Wertschriftengeschäft von der Beamtenversicherungskasse und der Gebäudeversicherung beschissen. Das ist im Laufe der Untersuchung im Zusammenhang mit dem BVK-Korruptionsfall rausgekommen. Jetzt also zahlt CS 19 Millionen Franken zurück. Der Roger Keller von der kantonalen Finanzdirektion.
Der Betrag enthält den Schaden, den in den Jahren 1999 bis 2003 der BVK und der Gebäudeversicherung entstanden ist, plus auch einen Zins, der seither aufgelaufen ist auf dem Schaden. Der Kanton Zürich begrüßt, dass die Bank, die Credit Suisse, damit den Schaden ersetzt, der dortmal entstanden ist bei der BVK und bei der Gebäudeversicherung.
Für den Kanton ist der Fall damit im Prinzip erledigt. Die involvierten CS-Mitarbeiter müssen aber immer noch mit einer Klage rechnen. Die Strafuntersuchung ist noch am Laufen. Der Mitgliederschwund bei der reformierten Kirche im Kanton Zürich hat finanzielle Konsequenzen. Die Reformierten kommen vom Kanton ab 2013 7 Millionen Franken weniger über als besetzt, wie der Regierungsrat mitteilt. Dafür gibt es für die katholische Kirche 7 Millionen Franken mehr. Unterm Strich haben die Reformierten mit 50 Millionen Franken aber immer noch mit Abstand am meisten. Katholiken kommen 27 Millionen Franken über. Für Christkatholiken und 2 anerkannte jüdische Gemeinschaften gibt es noch total 0,5 Millionen Franken pro Jahr. Der Stadtrat Winterthur rechnet für das nächste Jahr mit einem ausgeglichenen Budget. Die Steuereinnahmen gehen zwar zurück, dafür profitiert Winterthur von einem einmaligen Zuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich. Der Stadtrat hat eine neue Sparmaßnahme eingeleitet. Unter anderem gibt es einmal mehr keine Lohnerhöhung für das Personal. Sparen sei auch in Zukunft angesagt, sagt die Finanzstadträtin Verena Gick, die Ende Monat zurücktritt und heute ihr letztes Budget vorgestellt hat. Und Winterthur brauche auch mehr Geld vom Kanton, um die sogenannten Zentrumslasten abzugelten.
Der Zentrumslastenausgleich wird nur an die Teuerung angepasst, aber nicht an das Wachstum, sei es jetzt von der Bevölkerung oder auch das Wachstum von Aufgaben, die einem ja vom Gesetz einmal auch übergeben werden. Und da wird man noch müssen nach Lösungen suchen, dass eben da auch in der Zukunft unsere Ausgaben gedeckt bleiben.
Wenn nichts mehr passiere, kommen sie zu Winterthur ab 2014 wieder zu jährlichen Defizit von rund 30 Millionen Franken. Es gibt viel weniger Reformierte im Kanton Zürich als noch vor 30, 40 Jahren, aber immer noch ganz viele Kirchen und ganz viele Kirchengemeinden. Jetzt will die reformierte Kirche auf ihren massiven Mitgliederschwund reagieren. Die Zahl der Kirchengemeinden soll reduziert werden. Den Grundsatzentscheid hat die Synode, das reformierte Kirchenparlament, heute gefällt. Barbara Seiler.
Wo die Vision vom Kirchenrat im August bekannt worden ist, hat sie höhere Wellen geworfen. Ins Spiel gebracht hat sie den Kirchenrat auf einen Vorstoss in der Synode, wo eigentlich hätte wollen wissen, wie der Kirchenrat kleine Gemeinden will unterstützen, dass sie nicht mit anderen fusionieren müssen. Und da sagt der Kirchenrat deutsch und deutlich gar nicht. Im Gegenteil. Er will sogar Fusionen fördern, weil er überzeugt ist, dass nur grössere Gemeinden die ganze Palette von der Aufgaben kann erfüllen, die die Kirche hat. Für die klare Botschaft hat der Kirchenrat heute in der Synode viel Lob können ernten. Auch wenn die Botschaft viel Synodale zuerst verschreckt hat. Für die meisten ist klar, die Kirche muss auf die veränderten Bedingungen reagieren. Das gehört zu einer reformierten Kirche dazu, ist zum Beispiel der Kommissionspräsident und Pfarrer von Knonau, der Thomas Maurer, überzeugt.
In der Reformationszeit ist das auch passiert und es ist ein Zeichen, dass unsere Kirche sich kann bewegen und verändern kann. Und manchmal muss man etwas Liebes aufgeben, aber die Chance wäre, dass man gewinnen könnte, dass man Luft und Raum geben für neue Entwicklungen, dass vielleicht ein Wind reinkommt, dass es wieder lebt. Der Kirchenrat sagt, Gemeinden sollen lebendig sein, das heisst, es soll ja eigentlich den Menschen zu gut kommen.
Und diese Vision teilt die grosse Mehrheit der Synode. Auch wenn der Kirchenrat ein paar kritische Anmerkungen mit auf den Weg bekommen hat. Zum Beispiel, dass die Zahl von 5'000 Mitgliedern, die der Kirchenrat als Richtgrösse für Kirchengemeinden genannt hat, nicht das einzige Kriterium für Fusionen dürfe sein. Dass man den Gemeinden für die Entwicklung genug Zeit lassen muss und dass man aufpassen muss, dass man mit so Fusionen nicht lebendige Gemeinden kaputt macht. Grundsätzliche Bedenken haben nur wenige geäussert. Der Religiössoziale Alfred Vogel von Martalen war einer von ihnen. Grösser ist für ihn nicht einfach besser.
Ich bin der Meinung, Kirche als Institution, die hat mit Beziehungen zu tun, mit persönlichen Beziehungen, mit Beziehungen zwischen den Menschen. Die sind auch möglich in einer Grossgemeinde, das will ich nicht bestreiten. Aber es ist doch so, je grösser eine Institution wird, desto mehr neigt sie dazu, anonym zu werden. Anonymität zuzulassen.
Und der Alfred Vogel glaubt auch nicht, dass man mit der Fusion von Kirchengemeinden mehr Leben in die Kirche bringen kann. Die Mehrheit der Synode will den Versuch aber wagen. Mit 75 zu 22 Stimmen hat die Synode Zustimmung zum Bericht vom Kirchenrat signalisiert.
Die Zahl der reformierten Kirchengemeinden muss also massiv reduziert werden. Umsetzen muss das der Kirchenrat. Barbara Seiler hat mit dem Präsident von dem Kirchenrat, mit dem Michel Müller, geredet.
Sie haben heute in der Synode sehr viel Lob bekommen für Ihre Vision. Sie sagen wegweisend, was Sie da einschlagen, den Weg für die Zukunft der Landeskirche. Mutig. Michel Müller, wie hat sich das angefühlt?
Das ist also ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Vor allem, weil wir ja auch im Kirchenrat uns wirklich gründlich überlegt haben, sollen wir jetzt einen grossen Schritt vorschlagen oder zuerst einen kleinen. Und weil wir den Eindruck haben, man muss etwas machen, es drängt ein Stück weit, ist das doch sehr ermutigend gewesen.
Man hat den Eindruck bekommen, es fast ein bisschen unheimlich.
Ja, das ist richtig. Ich bin ja lange in diesem Parlament auch gesessen als Synodale und dann ist es sicher nicht so, dass man nur Lob kriegt. Aber es hat ja dann einen Ausgleich gegeben. Es sind durchaus auch kritische Stimmen gekommen und das ist wichtig, auf dem grundsätzlich positiven Boden auch das Kritische dann können zu hören.
Ihre Vision ist drastisch. Sie wollen die Zahl der reformierten Kirchengemeinden im Kanton Zürich um mehr als die Hälfte reduzieren. Das klingt auf den ersten Blick zuerst einmal eher nach einer Bankrotterklärung als nach einer Vision.
Das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen, wieso Bankrotterklärung. Wir wollen sagen, wir wollen das Leben in der Kirchengemeinde fördern und dafür die passenden Strukturen verändern, wo ich denke, das sei nicht mehr immer ganz der Fall. Und als Folge davon kann es nachher eine Reduktion geben von der Kirchengemeinde auf, sagen wir, bis zu einem Drittel von der jetzigen Zahl. Aber das ist eine Folge davon, dass wir lebendige und vielfältige Gemeinden wollen haben. Und das ist alles andere als eine Bankrotterklärung, sondern im Gegenteil, das ist das Fördern vom Leben.
Es bedeutet aber Fusion von gewachsenen Strukturen, Aufbrechen, Zusammengehen von Kirchengemeinden.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass unsere Mitgliederzahl seit vielen, vielen Jahren zurückgeht. Also wir haben, in der Wirtschaft sagen wir das Negativwachstum, aber das wäre schön färberisch. Wir haben einen Rückgang und den wollen wir aber eben bewusst gestalten und nicht einfach nur hinterherrennen.
Kirchengemeinden im Kanton Zürich sind autonom, sie können sie nicht zur Fusion zwingen, sie müssen sie also überzeugen von diesem Weg. Wie wollen sie das machen?
Es ist ja so, dass viele Kirchengemeinden von sich aus ja merken, dass sie Schwierigkeiten haben, dass sie von den Strukturen oder von den Aufgaben her einfach an Grenzen kommen, vor allem eben im Verwaltungs-, im Administrativen, im rechtlichen Bereich. Und da kommen sie von sich aus ja dazu, dass sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Und wir haben jetzt gesagt, in welche Richtung wir Hilfe geben, wir haben aber auch gesagt, in welche nicht. Wir wollen nicht mühsame Zwischenstrukturen schaffen, sondern wir wollen grosse Schritte ermöglichen.
Was sagen Sie den Leuten, die Angst haben vor Heimatverlust? Das hat man in der Debatte heute auch gespürt.
Das ist dann die Aufgabe der Kirchengemeinde, eben gerade die Heimat weiterhin zu erhalten und auch die Nähe zu den Menschen geografisch oder eben auch in Themen oder in Gruppen die Nähe weiter zu ermöglichen. Also wir nehmen niemandem die Heimat weg. Im Gegenteil, wir wollen eigentlich das Gute daran, dass die Kirche im Dorf kann belebt sein, das wollen wir behalten. Aber das Schwierige und das Mühsame manchmal daran, dass es wirklich für ein paar hundert Menschen immer den ganzen administrativen Aufwand braucht, das wollen wir eigentlich ein bisschen Erleichterung schaffen.
Die Reformierten müssen sich reformieren. Der Michel Müller, der Präsident vom Zürcher Kirchenrat, ist das gewesen. Auch Schaffhauser Gemeinden sollen künftig Sozialhilfeinspektoren einsetzen können, um so Missbrauchsfälle aufzudecken. Der Regierungsrat will das im neuen Sozialhilfegesetz mindestens mal zulassen. Außerdem sollen sich die einzelnen Amtsstellen besser informieren können. Der Gesetzesentwurf geht jetzt zu den Parteien und zu den interessierten Organisationen. Später beratet dann der Kantonsrat darüber. Keine Ablenkung. Unter dem Namen startet eine neue Präventionskampagne von der Polizeikorps in den Kantonen Zürich und Schaffhausen. So Ablenkungen wie Telefonieren, SMS schreiben, Navigationsgerät bedienen oder schminken sind die zweithäufigste Unfallursache in der Schweiz. Mit Plakat, Flyers und auch an einem interaktiven Spiel im Internet wollen die verschiedenen Polizeikorps auf diese Gefahren aufmerksam machen. Zusätzlich verschärft die Polizei auch ihre Kontrolle. Trotz einem miserablen Start ist die Badisaison in der Stadt Zürich doch noch zu einem Erfolg geworden. 1,4 Millionen Eintritte hat es gegeben, das ist das zweitbeste Resultat überhaupt. Nur im Rekordsommer 2003 sind noch mehr Leute in die städtischen Freibadis gegangen. Ebenfalls erfreulich in dieser Saison, Bademeisterinnen und Bademeister haben zwar 8.500 Mal ausrücken, all diese Rettungseinsätze sind aber erfolgreich gewesen. Die meisten städtischen Badis sind jetzt wieder zu, einziges UTOG bleibt noch bis Ende Monat offen. Die gescheitesten Köpfe der Wissenschaft und von Unternehmen sollen gemeinsam forschen in einem sogenannten Innovationspark. Das soll dann der Schweizer Wirtschaft helfen, zum international wettbewerbsfähig zu bleiben. Nach dem Nationalrat hat sich heute der Ständerat für so einen Innovationspark ausgesprochen. Ein möglicher Standort ist der jetzige Militärflugplatz Dübendorf. Hinter dem Projekt steht vor allem der Unternehmer und FDP-Nationalrat Rudi Noser. Was hat der heutige Entscheid zu Bern für eine Bedeutung für das Projekt? Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher hat mit dem Rudi Noser geredet.
Rudi Noser, das Parlament hat jetzt grünes Licht gegeben für einen Innovationspark und als einer der Standorte wird dort Dübendorf gehandelt. Wie wichtig wird oder ist Dübendorf für das Projekt?
Ja, es ist eigentlich klar, Dübendorf ist das einzige Land, das dem Bund gehört und damit auf jeden Fall der Kern und das, was ermöglicht, dass man überhaupt den Innovationspark Schweiz aufbauen kann. Ohne Dübendorf wird es schwierig, einen Innovationspark in der Schweiz zu realisieren.
Was heisst denn das Ja von heute vom Ständerat für Dübendorf, dass es wahrscheinlicher wird, dass es eben auf Dübendorf kommt?
Also gut, ein Ja heisst jetzt, dass man einen Innovationspark will. Im nächsten Schritt muss man dann eine Botschaft machen über Dübendorf. Da sind wir jetzt mit den Kantonen zusammen dran, eine Vorlage, also Grundlage zu einer Vorlage auszuschaffen. In der Hoffnung, dass wir das nächste Jahr eine Botschaft verabschieden können, dass Teile vom Flugplatz Dübendorf zum Innovationspark umgewandelt werden.
Aber andere hätten auch gerne eine Scheibe von diesem Innovationspark. Wenn das Bild stimmt, würde auch gerne einen Standort haben von diesem Innovationspark Bern oder das Wallis, Durtmann, Raron ist ihre Diskussion oder die Region Biel. Und beide Regionen sagen ja, eigentlich hätte ja Zürich mit der ETH schon ihren Teil dran. Wir haben auch etwas. Wie kann man den Konflikt zwischen den Regionen lösen?
Gut, ich schaue das im Moment auch nicht als Konflikt an, sondern klar als Ergänzung. Es ist so, dass wir werden 2 bis 3 Standorte sicher haben für einen Innovationspark. Es ist klar, dass in der Region Biel ist so etwas möglich. Es ist klar, in Lausanne ist so etwas sehr gut möglich. Es ist klar, in der Region Zürich ist so etwas möglich. Und jetzt gibt es Diskussionen noch mit der Nordwestschweiz und mit dem Wallis. Das sind so die Ausgangslagen. Wichtig ist einfach auch für alle diese Regionen, oder? Wenn uns der Bund das Land zur Verfügung gibt in Dübendorf, dann kann man jetzt Geld erwirtschaften, dass man in anderen Regionen kann Land dazukaufen und überhaupt etwas machen. Ohne Dübendorf wird es in den anderen Regionen schwierig. Das heisst also, der Kern Dübendorf wird eigentlich der Innovationspark in Lausanne, in Biel oder im Oberwallis oder in der Nordwestschweiz erst ermöglichen. Und so ist das ganze Konzept aufgebaut. Darum denke ich, dass die ganze Schweiz schlussendlich begeistert wird sein, wenn man in Zürich mit so einem Projekt anfangen kann.
Der Innovationspark Dübendorf ist also auf Kurs. Das findet auf jeden Fall der Unternehmer und FDP-Nationalrat Rudi Noser. Die SVP Schaffhausen gibt sich einen neuen Look. Ihre Plakate für Kantonsratswahlen sind nicht mehr im klassischen SVP-Grün gehalten, sondern sie sind blau. Der Farbwechsel ist mehr als nur eine Modeströmung. Die Schaffhauser SVP will sich so ein neues Image verpassen und sie will sich mindestens ein bisschen von der Mutterpartei abgrenzen. Christa Edlin.
Jahrzehntelang war die SVP-Partei, die grüne Farbe gepachtet hat. Grün war quasi das Markenzeichen der früheren Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei. Jetzt gilt das plötzlich nicht mehr, jedenfalls bei der SVP vom Kanton Schaffhausen nicht mehr. Die SVP kleistert im Wahlkampf die Strassen und Platz zu mit blauen Wahlplakaten für den Kantonsrat und Schaffhausen auch für den Stadtschulrat. Der strategische Kopf der Schaffhauser SVP, der Daniel Preisig, erklärt den Farbenwechsel so.
Die SVP Schaffhausen ist, ich glaube, da kann man sagen, eine konstruktive Partei, die halt auch nach Lösungen sucht. Gerade im Kanton Schaffhausen haben wir das immer gemacht. Und jetzt kann man sagen, da ist eigentlich ein Ausdruck dann von dieser blauen Farbe, die wir auf dem Plakat und im Werbeprospekt haben.
Die SVP will mit dem überraschenden Farbenwechsel also weg vom Image von der Neinsägerpartei. Mehr Lösungen stehen auch auf ihrem Wahlflyer. Sie will sich ganz in Blau eine neue Identität zulegen. Offensichtlich auch, um sich abgrenzen von der nationalen und vor allem von der Zürcher SVP, wo wegen Bruno Zuppiger und jetzt auch wegen dem ganzen Wirbel rund um den Christoph Mörgeli in einem sehr negativen Licht dasteht. Allerdings, Blau ist seit Jahrzehnten die Parteifarbe der FDP. Will die SVP also die FDP kopieren? Das stimme ich nur zum Teil, sagte Daniel Preisig.
Ja, die Diskussionen um die Farbe der Partei finde ich lustig. Man könnte auch sagen, mir ganz ernst gemeint, dass wir vielleicht als SVP auch die neue Wirtschaftspartei sind und darum haben wir jetzt das Blau auf unserem Plakat.
Bei der Schaffhauser FDP, die das Jahr kein Wahlbündnis hat mit der SVP, ärgert man sich nicht über den Farbenklau. Aber wundern denke ich sich schon über das Chamäleon SVP, sagt der Kantonsrat und FDP-Wahlstrateg Christian Heidegger.
Jede Partei hat traditionell schon über Jahrzehnte hinweg eine Farbe quasi pachtet, wo die Leute auch mit dieser Partei in Verbindung bringen. Bei der SP ist es rot, bei der CVP orange, bei der SVP ist es grün und bei der FDP blau. Und von dem her bin ich schon ein bisschen überrascht gewesen, dass da die SVP plötzlich ihre Parteifarbe wechselt für den Wahlkampf. Ich finde, das würde das nie machen bei der FDP.
Und er glaube nicht, dass das der SVP etwas bringe. Der Farbenwechsel nützt sie nämlich eher den Freisinnigen, die nicht so viel Geld haben für den Wahlkampf wie die SVP, vermutet Christian Heidegger.
Ich denke eher, dass da für uns sicher kein Nachteil ist. Vielleicht hilft es uns sogar ein bisschen, wenn die Leute den Eindruck haben, dass die Plakate auch noch von uns sagen, weil es hat ja einzelne Themen, wo wir ja deckungsgleich bearbeiten, die beiden bürgerlichen Parteien. Und von dem her habe ich das ein bisschen mit dem Schmunzeln zur Kenntnis genommen.
Ob das Farbenspiel wirklich einen Einfluss hat auf das Wahlergebnis, nächstes Wochenende sehen wir es dann.
Christa Eidlin. Zürich stimmt ab, Schaffhausen wählt. Der Sonntag ist der Tag der Entscheidungen. Der Zürcher 6-Liter-Platz. Wird er neu gestaltet oder nicht? Autobahnumfahrung im Säuleamt. Kommen Opfelden und Ottenbach ihre Umfahrung über? Und Parlamentswahlen im Kanton Schaffhausen. Welche Parteien legen zu, welche verlieren? Am Sonntag fallen die Entscheidungen. Das Regionalschall Zürich Schaffhausen berichtet ab Mittag um 12 Uhr alle halbe Stunde auf DRS1 und laufend auf regionalschall.ch. Das Wetter, das wird eher eine feuchte Angelegenheit. Das sind die Prognosen von Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend werden die Wolken vom Aargau her immer dicker und es fängt an regnen. Im Verlauf vom Abend und in der Nacht fällt dann verbreitet, vor allem im Oberland, kräftiger Regen. Am morgen Vormittag ist es noch nass und im Oberland und am See, da schüttet es geradezu. Am Nachmittag gibt es besonders im Unterland und am Rhein längere sonnige Abschnitte. Morgen Morgen früh zeigen das Thermometer zwischen Richterswil und Ottelfingen etwa 12 Grad. Am Nachmittag erwarten wir dann zwischen Durdorf und Trasadingen nur noch 14 Grad.
Regionalschall Zürich Schaffhausen zum Schluss nochmals das Wichtigste in der Zusammenfassung. Es ist offenbar tatsächlich eine Gruppe von Klotner Eishockey-Fans, die in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag ein ZSC-Fans Oerlikon brutal verprügelt hat. Das teilt die Kantonspolizei mit, nachdem sich einer von den 30 bis 40 Täter gestellt hat. Bei den Klotner Flyers ist man schockiert. Fangruppierungen von beiden Mannschaften wollen offenbar heute Abend gemeinsam eine Erklärung abgeben und sich von dem Vorfall distanzieren. Das Opfer ist immer noch im Spital und noch nicht ansprechbar. Der ehemalige Chef der Zürcher Hells Angels ist vom Bundesstrafgericht zu einer bedingten Haftstrafe von 2 Jahren verurteilt worden. Das wegen Marihuana-Handel und anderen Delikten. Für 2 Mitanklagte hat es ebenfalls bedingte Strafen gegeben. Das Verfahren gegen den 4. Anklagten ist eingestellt worden. Ursprünglich hat die Bundesanwaltschaft den Hells Angels organisiertes Verbrechen vorgeworfen. Von diesen schweren Vorwürfen ist aber praktisch nichts mehr übrig geblieben. Die kleinen reformierten Kirchengemeinden im Kanton Zürich sollen sich zusammenschliessen. Das hat die Synode, das Kirchenparlament, heute entschieden. Zwar hat es Bedenken gegeben, eine grosse Mehrheit in der Synode hat aber gefunden, dass die Kirchen auf den Mitgliederschwund reagieren müssen. Welche Kirchengemeinden konkret sollen zusammengelegt werden, das ist noch offen. So viel Regionalschall Zürich auf Haus am Dienstagabend. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf regionalschall.ch. Redaktion Dorothea Simeon, Mikrofon Hans-Peter Künze.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.